Wie schön ist es wieder hier in Falkenroda zu sein. Das erste Mal war ich hier, als ich für eine Zeitschrift geschickt wurde, um eine Reportage zu schreiben über diese Klosterkirche und wie sie entstanden ist und über die Seelsorgearbeit von der wunderbaren Ulrike Köhler. Da hat sie mir ihre Lebensgeschichte erzählt und wie sie mit dem Kloster zusammengekommen ist. Seitdem waren wir schon oft hier mit Konfirmandengruppen, mit Gruppen aus der Gemeinde und jetzt zum zweiten Mal auch zu einem Seminar. Mutig Grenzen setzen mit gutem Gewissen. Ach und übrigens, den Chef des Klosters, Albrecht Schödel, den kenne ich schon 30 Jahre. Ne? Ja, genau. Also es gibt ganz lange Beziehungen hierhin und mutig Grenzen setzen mit gutem Gewissen. Dazu wurden wir eingeladen und haben mit 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr intensiv 2 Tage gearbeitet, seit Freitagabend, sodass die sich gestern ein bisschen beschwert haben und gesagt haben, 2 Tage sind zu kurz, das nächste Mal macht ihr das 3 Tage, damit wir auch Zeit haben zum Ausruhen. Die haben nämlich super fleißig gearbeitet und das ist auch unser Thema heute, mutig Grenzen setzen mit gutem Gewissen, nämlich wie Jesus Grenzen setzt. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Da muss doch noch Leben ins Leben hinein, singt Wolf Biermann. Wie kommt Leben ins Leben hinein? Wie wird dein Leben erfüllter, konzentrierter? Das hat damit zu tun, wie wir Grenzen setzen. In 3 exemplarischen seelsorgerlichen Gesprächen zeigt Jesus typische Fallen auf, die wir uns selbst oft stellen. Sie stehen in Lukas 9, Vers 57 bis 62 und wir hören das jetzt.
Als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.
3 Punkte, 3 Tipps von Jesus, 3 Punkte. Der erste: Folg nicht einfach dem Trend, sondern überschlag die Kosten. Ich will dir folgen, wohin du gehst, sagt der erste Mann. Die Leute sind von Jesus fasziniert. Seine Predigten gehen direkt ins Herz und er macht Kranke gesund. Es ist total angesagt, Jesus zu kennen. Ich will auch dazu gehören, sagt dieser Typ. Man würde ja erwarten, dass Jesus sagt: Super, gute Wahl, sei dabei, ich freue mich. Bei unseren Landeskirchen liegt das ja voll im Trend. Wir müssen niederschwellige Angebote sagen, machen, heißt es, für alles offen sein und möglichst jeden und alles segnen. Nicht so Jesus. Fast schroff grenzt er sich ab. Was er sagt, ist überhaupt nicht niederschwellig, ist Spaßbremse pur. Die Füchse haben Gruben und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Er ist den Menschen in Syrien und in der Türkei gerade näher als vielen, die satt auf dem Sofa sitzen. Jesus und seine Jünger hatten in der letzten Phase seines Lebens kein Dach über dem Kopf und sie lebten von der Hand in den Mund. Wenn sie Hunger hatten, rissen sie Ähren vom Feld ab und aßen sie. Und es kommt noch schlimmer. Schon bald wird es überhaupt nicht mehr in sein, zu Jesus zu gehören. Es wird sogar gefährlich sein. Und selbst ein Petrus, einer seiner besten Freunde, wird leugnen, ihn zu kennen. Und der hatte ja vorher noch vollmundig behauptet, auch wenn alle dich verlassen, ich stehe zu dir. Jesus zeigt klare Grenzen auf. Er sagt, überschlag die Kosten. Christsein als Trendfaktor, das ist nicht von langer Dauer. Ich bin inzwischen ziemlich skeptisch, wenn Leute sich am Anfang allzu überschwänglich begeistert zeigen. Ein Kollege erzählte mir, die Kirchenvorsteherin, die sich am stärksten dafür eingesetzt hat, dass ich in die Gemeinde komme, die war hinterher am meisten gegen mich. Was bremst diese Menschen aus? Sie waren mal Feuer und Flamme. Doch bald merkten sie, vieles ist auch mühsam in der Gemeinde Gottes. Ihre Ideen stießen auf Skepsis, es gibt Streit, Verletzungen. Es läuft einfach nicht, wie sie sich das vorgestellt hatten. Und dann haben sie sich abgewendet. Und wenn sie heute jemand auf Gott anspricht, dann lassen sie kein gutes Haar mehr an Glauben und Kirche. Ich will dir folgen, sagt der Mann. Vielleicht fängt der Satz nicht von ungefähr mit ich an. Ich bin der Macher. Ich hab's im Griff. Geht es ihm im Grunde hauptsächlich um sich selber? Der Mann, der hier mit Jesus spricht, ist ja auf der richtigen Fährte. Ja, mit Jesus hast du einen verlässlichen Freund an deiner Seite. Du gehörst zur Familie Gottes. Deine Schuld ist vergeben. Du weißt, nach dem Tod wirst du erwartet im himmlischen Festsaal. Da wird einem doch warm ums Herz. Und ich habe erlebt, wie Menschen glücklich wurden, wie ihr Gesicht strahlte, wenn sie bewusst zu Jesus Ja gesagt haben. Ich sehe ihn noch vor mir, den Mann, der zu mir gesagt hatte, als ich ihn kennenlernte, mit der Kirche und Jesus habe ich abgeschlossen. Der vorige Kirchenvorstand hat meine Band und mich aus der Kirche rausgeschmissen. Ich will von dem Laden nichts mehr wissen. Und dann ließ er sich doch einladen zu unserem Grundkurs des Glaubens, den ersten, den wir machten. Und beim Abschlussgottesdienst konnten die Leute so an einen Baum Früchte hängen, also was sie Positives erlebt hatten. Und er kam nach vorne, hängte etwas auf und sagte, ich danke für den neuen Anfang mit Gott in meinem Leben. Und dann sang er in unserer Band und immer, wenn ich ihn singen sehe, spüre ich, für ihn ist das Anbetung Gottes. Er fühlt sich zu Hause, angekommen. Aber der Glaube an Jesus ist kein Programm zur Selbstoptimierung. Du wirst nicht auf einmal reich und gesund. Es wird nicht alles wunderbar. Manches wird sogar schwerer. Es kann passieren, dass dir zeitweise total der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dass du merkst, du hast dich total überschätzt, dass du nur noch schreist wie der sinkende Petrus, Herr, hilf mir, ich versinke. In solchen Momenten spüre ich, mein Glaube hängt allein daran, dass Jesus zu mir hält, nicht daran, dass ich zu ihm halte. Darum grenzt Jesus sich ab und sagt klar, was die erwartet, die mit ihm gehen wollen. Und er empfiehlt ihnen, überschlagt die Kosten. Zweitens, lass die Toten und sieh nach vorne. Das Gespräch mit dem zweiten Mann klingt ja ganz ungeheuerlich. Der hat gerade seinen Vater verloren. Am Morgen ist er gestorben und nach jüdischem Brauch muss er noch am gleichen Tag beerdigt werden. Und nun fordert Jesus den Sohn des Verstorbenen auf, folge mir nach. Einen unpassenderen Moment hätte er sich wohl kaum aussuchen können. Die Bitte des Mannes ist doch total verständlich. Erlaube mir, dass ich zuerst meinen Vater begrabe, na klar. Und Jesus? Kein Wort des Beileids. Stattdessen sagt er schroff, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkünde das Reich Gottes. Ich habe diesen Text mal mit meinem Kirchenvorstand in einer Andacht vor unserer Sitzung gelesen und die Kirchenvorsteher sagten, da hat Jesus aber keinen guten Tag gehabt. Nun, zunächst mal muss man sagen, Jesus verabscheute die Beerdigungsbräuche seiner Zeit. Geheul und Lärm der Klageweiber, eine Zeremonie der Hoffnungslosigkeit. Das war wirklich als wenn Tote Tote begraben. Natürlich ist es wichtig, Trauer zuzulassen und die Phasen der Trauer auch durchzustehen. Und es dauert mitunter lange, bis der Trauernde, die Trauernde nach und nach dem Leben wieder Terrain abgewinnt. Bei anderen jedoch wird die Trauer zum Dauerzustand. Sie erstarren darin, kreisen immer wieder um diesen Punkt und finden nicht heraus. Noch nach Jahren hadert man mit seinem Schicksal, erzählt anderen davon mit einem Unterton der Anklage, des Vorwurfs. Die sind oft genervt vom Anhören der immer gleichen Geschichten. Das Zimmer der verunglückten Tochter ist noch nach 15 Jahren so eingerichtet wie zu ihren Lebzeiten. Die Mutter geht zu keiner Feier mehr. Sie kann nicht loslassen, keinen Frieden finden. Andere können ihre Toten nicht lassen, weil Schuld mit im Spiel ist, offene Rechnungen. Das schlechte Gewissen belastet sie und deshalb strafen sie sich mit Dauertrauer. Oder andersherum, sie können dem Verstorbenen nicht vergeben, was er oder sie ihnen angetan hat. Lass die Toten würde in diesem Fall bedeuten, die Schuld des Verstorbenen belasse ich bei ihm. Das muss er vor Gott verantworten. Ich muss mich nicht damit herumquälen. Und was ich selber schuldig geblieben bin, dafür kann ich mit dem Vater unser beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dann gilt das und ist begraben und erledigt. Es gibt einen Weg aus der Trauer und ins Leben. Darum sagt Jesus, lass die Toten, zieh eine Grenze. Und das gilt auch für andere Bereiche in unserem Alltag. In der Wirtschaft redet man von Sunk Costs, versunkene Kosten. Das haben wir von unserem Sohn gelernt, der Wirtschaftsinformatik studiert hat. Der hat uns das beigebracht, als wir uns mal geärgert haben über Geld, das wir unnütz ausgegeben haben und das dann verfallen war. Genau das ist es. Da hat jemand Geld ausgegeben, überflüssig falsch und es ist nichts mehr dran zu ändern. Daher heißt es versunken, sunk costs. Es hat also keinen Sinn, weiter darüber zu grübeln und Kraft hineinzustecken. Man muss sich damit abfinden und nach vorne sehen. Wer sich mit dem Alten herumquält und sich weiter über das ausgegebene Geld ärgert, ist wie tot. Tote, die Tote begraben, es bremst dich aus. Wir denken ja oft, Tote und Lebendige seien geschieden durch das Sterben. Wer im Grab liegt, ist tot. Wer atmet und isst und herumläuft, ist lebendig. Jesus aber sagt, Tote und Lebende sind geschieden durch den Glauben. Die in den Gräbern liegen, leben, wenn sie an Jesus geglaubt haben. Und die sie beerdigen, sind vielleicht wie Tote. Nicht das Sterben trennt Tote und Lebendige, sondern der Glaube. Jesus setzt hier eine schroffe Grenze, ja, lass die Toten. Aber er tut es, damit Menschen hoffnungsvoll nach vorne gehen können. Und der dritte Punkt, sieh nicht zurück. Geh mutig los und schau nicht zurück, wenn du einen Auftrag hast. Der dritte Mann will Jesus nachfolgen, aber sich erst von seinen Verwandten verabschieden. Das gehört sich ja wohl auch so. Aber Jesus sagt, wer die Hand an den Pflug legt und zurücksieht, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Auch das eine krasse Grenze. Der darf sich nicht verabschieden? Aber was würde denn passieren, wenn der Mann zu seinen Eltern geht und ihnen sagt, ich wollte euch nur Tschüss sagen, ich gehe ab jetzt mit Jesus? Das bare Unverständnis. Wie kann man denn die Eltern einfach alleine lassen und nur an sich denken? Und dann noch für eine so unsichere Zukunft. Du ruinierst deine Karrierechancen. Eltern sind nicht immer die hilfreichsten Gesprächspartner in Bezug auf Glauben. Wir haben das bei manchen Jugendlichen erlebt, die zu Jesus gefunden hatten. Musst du denn gleich so extrem sein, heißt es etwa. Wir glauben ja auch, aber muss man immer in die Kirche rennen? Das heißt ja denn auch in die Kirche rennen, nicht in die Kirche gehen. Manche stecken zeitlebens in Abschiedsprozessen fest. Das aber hindert sie daran, ihr Potenzial auszuschöpfen. Vor lauter Rücksicht versäumen sie es, nach vorne zu sehen. Rücksicht, zurücksehen. Natürlich geht es nicht darum, total rücksichtslos zu werden. Aber wer immer nur zurücksieht, der stolpert nach vorne und rennt gegen die Wand. Das bekannteste Beispiel, die meisten von euch werden es kennen, ist die Frau von Lot. Als Sodom und Gomorra untergehen und ihre Familie flieht ins rettende Gebirge, da bleibt sie stehen, sieht zurück und erstarrt zur Salzsäule. Alle anderen haben es geschafft, aber sie hielt am Alten fest, ging lieber unter, als loszugehen. Hermann Hesse sagt, nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Wohl anderen Herzen im Abschied und gesunde. Abschied nehmen und gesund werden kann zusammenhängen. Wenn du etwas als richtig erkannt hast, dann tu es, ohne lange zu fackeln. Denn es kann sein, wenn du es erst mit deinen Verwandten besprichst, dass du es dann für immer verpasst. Unseren Freunden war klar geworden, Gott möchte, dass sie die christliche Studierendenarbeit in Chile aufbauen helfen. Jahrelang hatte unser Freund Uli andere ermutigt, als Christen in Länder zu gehen, wo sie gebraucht werden. Bis sich ihm irgendwann der Gedanke aufdrängte, und du, warum gehst du eigentlich nicht selbst? Da war was los bei seinen Eltern. Eine Familie mit 2 kleinen Kindern und dann auch noch nach Chile, so weit. Was ist mit uns, sagten sie, wir werden unsere Enkelkinder nicht aufwachsen sehen. Du könntest doch so gut hier in Deutschland als Pastor arbeiten. Die Mutter kriegte vor lauter Aufregung einen Herzanfall. Das war schwer für unsere Freunde, weil sie ihre Eltern liebten. Wenn sie jedoch auf sie gehört hätten, wären sie nie weggekommen. Aber sie sahen sich von Gott nach Chile berufen. Sie waren insgesamt 13 Jahre dort, bauten eine nachhaltige Arbeit an Universitäten auf mit Bibelgruppen, Projekten mit indigenen Mapuches, Mittagstisch für arme Studierende. Gerade jetzt im Januar, am Mittwoch sind sie zurückgekommen, waren sie nochmal für 4 Wochen zu Besuch in Chile und haben ihre alten Wirkungsstätten besucht und waren so bewegt, weil so viele Leute sie getroffen haben und gesagt haben, was ihr damals getan habt, das hat uns so für unser Leben geprägt und beeinflusst. Sie sind so mit so tiefer Dankbarkeit zurückgekommen, weil sie gemerkt haben, diese 13 Jahre, dieser Einsatz für Gott, der hat wirklich bis heute Früchte getragen. Und ihre Eltern haben sie mehrmals in Chile besucht und in den Ferien flogen die Enkelkinder dann als unbegleitet Minority Children, flogen sie, da wird ja gut bei der Lufthansa auf einen aufgepasst, auf Kinder, flogen sie in den Ferien nach Hause zu den Großeltern und besuchten sie dort. Und als unsere Freunde wieder in Deutschland waren, wurde Uli Pastor, so wie seine Eltern es sich erträumt hatten. 3 seelsorgerliche Gespräche, 3 Wundepunkte, an denen Menschen festhängen. Jesus sagt, folg nicht einfach dem Trend, sondern überschlag die Kosten. Lass die Toten und sieh nach vorne. Geh mutig los und schau nicht zurück, wenn du einen Auftrag hast. 3 Grenzen, die Jesus setzt und die helfen, dass Leben ins Leben hineinkommt. Amen.